Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Ein Kollege bricht zusammen, atmet nicht mehr, Herzinfarkt. Wer von uns hilft? Wer kann da überhaupt helfen? Denn der letzte Erste-Hilfe-Kursus, der liegt bei den meisten von uns ja doch schon ein bisschen zurück, meistens vor der Führerscheinprüfung und die ist ja oft auch schon 3 Tage her. Anlässlich der bundesweiten Woche der Wiederbelebung, die jetzt Mitte September stattfindet und pünktlich zur Verleihung des Lebensretterpreises, den Asklepios in Kooperation mit dem Abendblatt ja auch vergibt, wollen wir in dieser neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, darüber sprechen, wie man als Laie Erste-Hilfe leisten kann. Mein Name ist Vanessa Seifert und als Gast begrüße ich sehr herzlich Professor Dr. Gunther Nils Schmidt. Er ist der Chefarzt der Anästhesie in der Asklepios-Klinik Altona. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Seifert.
Ja, Professor Schmidt, ich habe gelesen, 50.000 erfolgreiche Wiederbelebungen außerhalb von Kliniken gibt es jedes Jahr. Aber es könnten deutlich mehr sein, sagt man, wenn die Menschen beherzt eingreifen würden. Aber vielen geht es wahrscheinlich wie mir auch, die sagen, ich habe Angst, was Falsches zu machen.
Ja, also tatsächlich sind es 50.000 Reanimationen, die jedes Jahr in Deutschland auftreten und ungefähr 10% verlaufen davon erfolgreich. Mhm. Also so, das ist so die Größenordnung.
Ja.
Und tatsächlich andere Länder zeigen uns, dass das besser sein könnte. So, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was können wir besser machen als Land? Und ich glaube, es macht Sinn, dass man sich dann nochmal so ein bisschen Gedanken macht, was ist eigentlich so ein Kreislaufstillstand?
Ja.
Und warum ist es wichtig, dass nicht nur die Ärzte und das Rettungsdienstpersonal helfen? Warum brauchen wir alle dafür? Und warum macht es Sinn, so eine Woche der Wiederbelebung ins Leben zu rufen, um alle nochmal wach zu rütteln?
Ja.
Und es ist ja so, dass wir zwar, finde ich, ein tolles System haben in Deutschland, dass der Rettungsdienst zu uns nach Hause kommt.
Ja.
Und das ist auch nicht in allen Ländern so, dass auch ein Arzt zu uns nach Hause kommt, also der Notarzt. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen, bis wir da sind. Mhm. Und Hamburg ist natürlich privilegiert. Wir haben sehr viele Notarztstandpunkte und Stützpunkte. Und wir wollen in Hamburg so in 15 Minuten als Notärzte bei den Patienten sein. Und der Rettungsdienst versucht, innerhalb von 8 Minuten da zu sein. Aber diese 8 Minuten sind eigentlich schon zu lang, um dem Patienten wirklich gut zu helfen.
Ich glaube, die ersten 3 Minuten, habe ich gelesen, sind entscheidend. Ne?
Genau so ist es so. Wir gehen davon aus, dass das Gehirn, und das macht uns Menschen ja aus, dass wir irgendwie reden, denken, fühlen können, dass das Gehirn bis zu 3 Minuten einen Sauerstoffmangel überstehen kann. Und danach geht Hirngewebe so zugrunde, dass auch wenn wir danach erfolgreich das Herz wieder zum Schlagen bekommen, dann sind eben so viele Substanzen im Gehirn verloren gegangen, dass wir alle wahrscheinlich sagen, ach Mensch, dann hättet ihr lieber nicht anfangen sollen mit der Reanimation, weil man ist dann schwerer Pflegefall.
Ja.
Und tatsächlich zeigen so ganz viele tolle Beispiele und ich finde, dass der Lebensretterpreis vom Abendblatt und von Asklepios jedes Mal beeindruckend ist, wenn geschildert wird, was da passiert ist. Wir waren damals als Altona beteiligt beim ersten Lebensretterpreis und das war eine Situation, dass jemand tatsächlich bei der Arbeit in seinem LKW plötzlich bewusstlos zusammengesackt ist.
Genau, ich glaube, die Kollegen sahen nur, das Auto fährt extrem langsam über den Hof, da ist irgendwas gespenstisch.
Genau, und ein ganz tolles Unternehmen, wo der Chef auch dafür gesorgt hat, dass die Kollegen regelmäßig unterrichtet werden, geschult werden in der Reanimation. Und
ja,
die
das hat sich ja ausgezahlt.
Ganz toll war das. Mhm. Die sind sofort, haben angehalten und wussten genau, was sie tun müssen. Und ganz tolle Abläufe. Und die haben eben diese kritische Zeit, bis der professionelle Rettungsdienst, bis wir Notärzte kamen, überbrückt und so gut überbrückt, dass der Patient ist ja bei uns auf der Intensivstation gewesen, hat sich sehr, sehr schnell erholt.
Mhm.
Und wir haben ihn dann natürlich, als es darum ging, diesen Preis damals geeignete Fälle zu suchen, haben wir den kontaktiert. Und das ist so beeindruckend. Der hat wenige Monate später wieder gearbeitet, an der gleichen Stelle, konnte alles wieder machen. Seine Frau war damals ja zur Preisverleihung bei uns. Und wenn man sowas erlebt, ist das so beeindruckend, dass wir alle motiviert sind, mehr noch zu animieren, dass man tatsächlich wie dieses Unternehmen dafür sorgt, dass man Strukturen hat, dass man hilft und dass man eben diese Zeit, bis wir kommen, bis die professionelle Hilfe kommt, dass die so überbrückt wird, dass eben das Gehirn nicht diesen Schaden nimmt.
Ja.
Und das ist tatsächlich ganz einfach.
Ja, genau, das ist nämlich die nächste Frage. Ist das tatsächlich so einfach oder muss man Bedenken haben, dass man irgendwas ganz grundfalsch machen könnte, wenn man helfen will?
Also man kann sich erstmal merken, man kann nichts falsch machen. Erstens ist der Mensch schon tot, wenn man anfängt mit der Reanimation. Und schlimmer kann es ja nicht werden. So. Und wir haben, glaube ich, auch sehr viel gelernt in der Ausbildung, dass wir den Menschen nicht zu viele verschiedene Theorien, früher war es irgendwie 15 zu 2, 30 zu 2, das ist also die Frequenz, wie häufig drücke ich, wie ich beatme.
Ich wüsste das gar nicht mehr. Ja.
So, und ich habe tatsächlich in meinem Zivildienst durfte ich Erste-Hilfe-Kurse ausbilden und auch die stabile Seitenlage musste ich, bevor ich den Kurs gegeben habe, immer wieder mir den Unterlagen angucken, wie war denn das noch? Und der rechte Arm, der linke Arm.
Genau.
Also selbst als Ausbilder konnte ich mir das nicht merken. Und ich glaube, wir haben die Leute überlastet mit viel, viel Information.
Gibt es denn jetzt einen Trick, den Sie verraten können, stabile Seitenlage? Was muss man denn machen?
Einfach in der stabilen Seitenlage ist es wichtig, dass der Kopf der niedrigste Punkt ist. Also der Patient auf die Seite drehen und der Kopf muss unten liegen. Also dass es sozusagen Erbrochenes rausläuft. Ja. Das ist die Idee der stabilen Seitenlage. Und nun, ob der rechte Arm, der linke Arm, das Bein vor, zurück, das ist nicht entscheidend. Kopf, niedrigster Punkt, das Erbrochenes oder Ähnliches auslaufen kann. Das ist alles. Und es hat sich tatsächlich in der Ausbildung ein bisschen was geändert. Wir haben auch versucht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer dahingehend zu prüfen, ob man das noch erklären kann.
Ja.
So, also zum Beispiel mit der Frequenz. Jetzt wird nur noch 30 Mal gedrückt und 2-mal beatmet. Früher wurde unterschieden, ob man alleine hilft, ob man zu zweit hilft. Das kann man sich nicht merken.
Ich habe gelesen, dass dieser Bee Gees-Song Staying Alive passenderweise, dass der den Rhythmus vorgeben könnte, wenn man den summt. Ist das tatsächlich eine Eselsbrücke?
Ja, das ist eine gute Eselsbrücke. Man sagt, so eine Frequenz von 100 soll man drücken in der Minute, also 100 Mal in der Minute drücken. Man kann sich auch merken, dass man quasi 2-mal pro Sekunde drückt, dann wären wir zwar bei 120, aber das spielt keine Rolle. Ob Sie nun 100 drücken, 105 oder 120 oder 95, das sollten wir nicht zu kompliziert machen. Hauptsache, wir drücken und wir drücken relativ zügig.
Ja.
So, und auch das muss man sich überlegen, wie kommt das? Warum wollen wir so viel drücken und nicht früher haben wir viel langsamer gedrückt?
Ja.
Und wenn wir gut trainiert sind, schlägt unser Herz ja normal so 60 Mal in der Minute, aber drücken müssen wir viel schneller. Und ich muss häufig daran denken, wenn ich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin und dann gibt es ja häufig diese Brunnen, an denen man pumpt, bis Wasser kommt.
Ja.
Wenn sie das sehr langsam machen, dann kommt eigentlich kaum Wasser. Wenn Sie das schnell machen, dann kommt das Wasser regelmäßig und wenn Sie es richtig schnell machen, richtig als ordentlicher Strahl. Und
stimmt,
so stelle ich mir das auch vor, weil das Herz ist ja ein Hohlkörper und normalerweise schlägt dieses Herz durch den Muskel von alleine. Und wir übernehmen dieses Ausdrücken des Herzens. Und wenn wir das zu langsam machen, dann sackt das Blut quasi, wir haben es gerade ausgeschüttet, dann sackt es wieder zurück. Ähnlich, wenn Sie auf dem Spielplatz zu langsam drücken.
Ja,
dann
werden das ist ein ganz guter Vergleich. Genau.
Dann werden Ihre Kinder keinen Spaß haben, weil das Wasser nicht kommt. So.
Genau.
Und genauso ist es, wenn Sie drücken, dass Sie versuchen, so schnell zu drücken, dass wir tatsächlich sowas wie so eine Wassersäule aufbauen, dass wir einen Fluss hinbekommen.
Ja.
Weil das ist die Idee ja. Wir versuchen, das Blut fließen zu lassen und damit den Sauerstoff zum Gehirn zu bringen und dadurch die Zeit zu überbrücken, wie Sie haben vorhin richtig gesagt, 3 Minuten. Und dann sind es eben nicht 3 Minuten, sondern gegebenenfalls unendlich lange könnten wir das Gehirn machen. Mit Sauerstoff versorgen. Das ist die Grundidee.
Und warum sind andere Länder da weiter oder warum gibt es da eine größere Hilfsbereitschaft bei Notfällen? Gibt es da mehr Erste-Hilfe-Kurse? Wird das häufiger aufgefrischt in Skandinavien oder woran liegt das?
Ja, ich glaube, es gibt immer ganz viele Faktoren.
Ja.
Nicht? In Skandinavien, habe ich gehört, ist das sogar auch in der Schule, wird das richtig als Schulfach angedacht. Aber sicherlich sind auch Strukturen in Ländern unterschiedlich.
Ja.
Die Frage ist nur, was können wir tun?
Ja, ja.
Und ich glaube, wir haben richtige Erfolge vorzuweisen in Deutschland. Wir haben 2011 mit dieser Woche der Wiederbelebung ungefähr angefangen und haben die Rate der Laien, also die beherzt sagen, oh, hier ist jemand umgefallen, ich helfe, die haben wir von um die 10% auf über 40% gesteigert.
Das ist ja schon ein erheblicher Erfolg.
Ich finde das richtig toll und ich glaube, darauf können wir richtig stolz sein.
Ja.
Jetzt können wir natürlich sagen, okay, in den Niederlanden machen die 70-80%, klar, wir haben noch ein Ziel, wir haben noch was vor uns, aber erstmal finde ich, sind wir stolz darauf, was wir geschafft haben. Also wir, die ganzen Ideen, die wir hatten, es einfacher zu machen, in die Schulen zu gehen, auf Marktplätzen, das sind, glaube ich, gute Ideen.
Ja.
Ich kenne kaum jemanden, der sagt, oh, ich müsste nicht mal wieder so einen Erste-Hilfe-Kurs machen.
Ja, genau,
machen.
Das sagt, glaube ich, jeder.
So, und wenn man die 6 Jahre später trifft, sagen sie es immer noch und waren nicht da. Das heißt, wir müssen doch irgendwie eine Idee haben, wie können wir das einfacher machen.
Ja.
So, wenn Sie jetzt einkaufen sind und da ist ein Stand aufgestellt und da ist das Rote Kreuz und so und dann denkt man, ach Mensch, die 5 Minuten, die habe ich jetzt.
Okay,
so, und es ist wirklich so einfach. Sie suchen sich den Brustkorb, die Mitte von beiden Seiten und dann drücken sie. Mhm. Und das kann man an der Puppe ganz gut üben.
Ja.
Und wenn sie das geübt haben, dann fühlen sie sich auch wieder sicherer. Und ich glaube, wir brauchen nicht immer so zwei Tageskurse dann machen. Die sind ganz toll und das sind ganz, ganz viele sehr engagierte, häufig ehrenamtliche Menschen, die diese Kurse anbieten. Aber wir können, glaube ich, auch über so Dinge überlegen, dass wir auch aus den Krankenhäusern mal in Unternehmen kommen. Ne?
Genau,
wenn Sie eine Redaktionssitzung haben und die ersten 15 Minuten ist ein Reanimationstraining, dann sind Sie erstmal wieder auf dem Stand.
Genau, so. Das stimmt, das ist eine gute Idee, ja.
Und es gibt was, finde ich, sehr Interessantes, wenn man sich die Zahlen anguckt. Es ist so, dass wir, und ich auch früher immer dachte, das ist ja immer jemand Unbekanntes, den ich reanimiere. Und man macht sich extrem viel Gedanken über Mund-zu-Mund-Beatmung,
Mund-zu-Nase
und diese ganzen Diskussionen darum. Und in Filmen wird das aufgenommen mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Und das, ehrlich gesagt, wäre für mich auch eine große Hemmschwelle, ne? Jetzt jemand Fremdes Mund-zu-Mund-Beatmung und so. Das verstehe ich alles. Und das lassen wir aus der Ausbildung auch größtenteils raus, dass wir sagen, einfach drücken, durchdrücken, dann brauchen Sie
also
sich auch nichts
mehr. Herzdruckmassage.
Ja. Und wenn Sie das machen, bis der Notarzt kommt, haben Sie extrem viel Gutes getan. Und ich glaube, es macht Sinn, dass wir nicht so viel über diese Dinge reden. Und
das gar nicht so theoretisch machen.
Genau, und über den Unbekannten, der dann vielleicht eine Erkrankung hat.
Also alle Eventualitäten bedenkt und dann immer gar nicht das.
Und wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist ganz interessant. Über 60% der Herz-Kreislauf-Stillstände passiert im familiären, im häuslichen Umfeld.
Ach so, ja.
Also es sind gar nicht die Fremden, die Unbekannten, sondern es sind die, die uns am nächsten stehen.
Ja.
Das sind unsere Familienangehörigen. Mhm. Die betrifft das und da sind wir in der Nähe. Und da spielt das ja alles gar keine Rolle, ob ich nun jemand Mund zu Mund oder sowas, das interessiert uns ja gar nicht.
Nee, ja, stimmt.
Eine andere große Gruppe ist tatsächlich dann der Arbeitsplatz.
Ja.
Das sind ja Kollegen, die haben teilweise über Jahre oder wie beim Retterpreis, nicht? Das sind, man fährt vorbei und das sind die Kollegen, die betroffen sind, nicht? Im Sport kann das passieren und tatsächlich ein gar nicht so großer Teil, das sind die Reanimationen, die dann auf der Straße an öffentlichen Plätzen stattfinden. Und auch da sind ja häufig Menschen in Begleitung von ihren Angehörigen.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, wir müssen so ein klein bisschen
klarer
machen.
So die Hemmschwelle etwas.
Ja, und die Menschen sind ja doch auch immer ein ganz klein bisschen egoistisch getriggert. Es geht nicht darum, dass sie den Fremden, Unbekannten helfen sollen und sich selbst noch gefährden, sondern in den meisten Fällen helfen sie ihren Angehörigen. Und das ist, finde ich, auch eine große Motivation, dass man eben sagt, Mensch, ich übe das noch.
Ja, absolut. Ja? Was würden Sie denn vorschlagen? Wie oft sollte man das üben, wie Sie sagen, oder auffrischen? Ist das sinnvoll einmal im Jahr, vielleicht auch für Firmen, dass man sagt, einmal im Jahr so ein...
Im Krankenhaus machen wir das für alle Mitarbeiter, auch die in den Sekretariaten arbeiten, dass sie das einmal im Jahr machen müssen. So. Und wenn eine Firma sich das einrichten kann, ist das sicherlich ein toller Zeitpunkt.
Ja.
Aber auch wenn sie das alle 2 Jahre machen, weil es eben viel einfacher ist. Sie müssen nicht mehr komplizierte Verbände üben. Und so, sondern es geht nur darum, dass sie mal gedrückt haben und dass sie so einen Ablauf haben. So. Und ich mache mir manchmal so ein bisschen Gedanken, was können wir noch tun? Und ein Tipp vielleicht für jeden der Hörer, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht. Wir haben ja immer mal wieder in unserem Leben Zeiten, wo wir eigentlich nichts tun, wo wir warten
müssen.
Ja. So. Und was machen wir? Wir ärgern uns, dass die Kasse links schneller
ist.
Dass
man sie wieder falsch angestellt hat.
Ja, und dann versucht man darüber zu gehen oder nicht oder ärgert sich und dann regen wir uns furchtbar auf. Und wenn Sie in der Situation sich einfach mal sagen, so, ich stehe jetzt hier, wo ich stehe und die Zeit nutze ich und überlege, wenn der da vorne so drängelt, wenn der jetzt umfallen würde, was will ich denn eigentlich tun?
Ja.
Und da gibt es ganz tolle Apps, die können Sie aufmachen. Auch von Asklepios gibt es eine tolle Rettungsretter-App, die gucken Sie an und dann gucken Sie, ob Sie sich noch an alles erinnert haben. Also alles ist nicht viel. Ne?
Ja,
das ist sozusagen, Sie prüfen, ob der einen Kreislaufstillstand hat, Sie rufen um Hilfe und Sie drücken. So,
okay,
und wenn Sie das regelmäßig machen, dann bin ich sehr sicher, wenn es denn doch mal passieren würde, dann wissen Sie genau, was Sie tun müssen.
Ja.
Also weniger ärgern, weniger denken, Sie stehen an der falschen Schlange, sondern eher drüber nachdenken,
was könnte ich
denn jetzt eigentlich tun, wenn was passiert, die Zeit nutzen, nochmal nachlesen. Und wenn Sie das regelmäßig machen, manchmal sind die Schlangen ja auch kurz und man hat nicht die Zeit und man muss packen und dann
man hat man guckt gar nur aufs Drücken.
Also ich glaube, solche Zeiten kann man sehr gut nutzen. Wenn Sie irgendwo warten, wir haben unsere Smartphones fast immer dabei, machen Sie sich Gedanken darüber, was würden Sie eigentlich tun?
Ist das auch der Fokus bei der Woche der Wiederbelebung? Was sind da für Programmpunkte vorgesehen? In diesem Jahr pandemiebedingt sicherlich nicht ganz so intensiv wie sonst, aber worauf guckt man da?
Also es gibt ganz viele ganz tolle und kreative Ideen. Mhm. Wir sind in unserer Klinik sehr auch an den Schulen dran gewesen in den letzten Jahren. weil wir das Gefühl haben, dass es Spaß macht, den Schulen auch mal so ein Krankenhaus zu zeigen. Wir, nach Möglichkeit holen wir die auch zu uns ins Krankenhaus, damit die mal so ein Krankenhaus sehen.
Ja.
So, es geht ja auch darum, dass wir begeistern wollen für unseren Beruf, der ja wirklich ganz toll ist. Und das sind so Themen, glaube ich, die großen Spaß machen. Wir haben eine Zeit lang so kleine Reanimationsphantome den Kindern mit nach Hause gegeben.
Ja.
Und dass wir dann auch den Klassenlehrern gesagt haben, das können sie doch wirklich alle 3-4 Monate mal als Klassenlehrerstunde wiederholen. Und wir haben ganz tolle E-Mails auch als Dankesmail von Eltern bekommen, die auch teilweise Fotos geschickt haben, wie die Kinder zu Hause gezeigt haben, wie man reanimiert wo eine ganze Familie dann plötzlich dieses Thema hatte.
Mhm.
Also gibt es ganz viele Ideen und ich glaube auch, dass man immer wieder diese Woche nutzen sollte, um zu erklären, dass es eben nicht schwierig und nicht kompliziert ist.
Wo wir gerade bei Familien sind, raten Sie auch Eltern, vielleicht von jetzt jungen Eltern, die gerade ein Baby bekommen haben, mal so einen Erste-Hilfe-Kursus für Säuglinge, für Babys zu machen? Ist das sinnvoll? Weil das vielleicht nochmal andere Fälle sind, die da auftreten.
Tatsächlich ist es bei Kleinkindern und bei Säuglingen noch wieder was anderes. Mhm. Sinnvoll ist das immer, wenn es irgendwelche Risiken gibt. Nicht?
Also,
wenn es Allergien gibt, dann macht es unbedingt Sinn, dass die Eltern trainiert sind.
Ja.
Ansonsten glaube ich, gerade mit Kleinkindern ist auch eine Leichtigkeit wichtig und da muss man auch so ein
bisschen Verschlucken auch eher intuitiv zu handeln.
Genau,
oder?
Ich glaube, dass auch da wird man, glaube ich, als Eltern so aufgeregt sein in der Situation, dass man sich merken muss, den Rettungsdienst zu verständigen.
Und, ja, das ist das Entscheidendste.
Genau.
Ne?
Aber tatsächlich bei Patienten, die kardial vorerkrankt sind, die im Krankenhaus waren, vielleicht schon mit einem Herzinfarkt, da schulen wir auch die Angehörigen, weil das ist natürlich ein Klientel, wo es häufiger mal auftreten könnte, sodass die zumindest mit einer Idee nach Hause gehen, was sie tun können.
Nun hat man schon die Herzdruckmassage. Was müsste man denn sonst können? Oder woran erkennt man zum Beispiel, weiß ich nicht, am Esstisch, dass der Opa vielleicht einen Schlaganfall hat gerade? Gibt es da auch irgendwie eine Eselsbrücke, wo man sagt, oh, da, was kann ich da jetzt tun?
Ich persönlich glaube immer, wenn sich jemand ganz akut verändert und beim Schlaganfall ganz typisch, dass vielleicht Dinge nicht mehr bewegt werden können, der Mundwinkel hängt, plötzlich eine verwaschene Sprache auftritt. Das sind Dinge, wo man sehr schnell aktiv werden muss. Wir sehen in unseren Notaufnahmen, dass die Menschen viel zu schnell ins Krankenhaus kommen, sodass wir immer so ein bisschen vorsichtig sind und das Gefühl haben, Mensch, das könnte doch eigentlich auch ein niedergelassener Arzt machen. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Kriterien, die ganz entscheidend sind. Für mich ist es immer so, wenn jemand tatsächlich seine Vigilanz, sein Bewusstsein, seine Art verändert, also plötzlich verwaschen spricht oder plötzlich sich an Dinge nicht mehr erinnert. Das ist dann keine gute Idee zu sagen, leg dich erstmal hin und wir gucken weiter.
Das ist dann.
Genau, dafür sind die Rettungsdienste tatsächlich da. Ich finde tatsächlich ein Parameter, den wir alle messen können, aber der so ein bisschen unterschätzt ist, das ist die Atemfrequenz.
Mhm.
Wenn Sie sehr, sehr schnell atmen, ohne dass es dafür einen Grund gibt, wenn ich Sport gemacht habe oder so oder aufgeregt bin, dann atme ich schnell.
Ja.
Aber wenn ich eigentlich nichts passiert ist, aber eine schnelle Atmung habe und dann gleichzeitig vielleicht noch eine Bewusstseinsveränderung habe, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas im Körper nicht stimmt. Also die schnelle Atmung, das machen wir Menschen nicht so
häufig. Ja, ist also ein Warnsignal.
Das wäre ein Warnsignal.
Vorkommt.
Und das gleichzeitig noch, wenn der Puls flach und schwach wird, das kann zum Beispiel das große Wort der Blutvergiftung, der Sepsis, das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, wie erkenne ich das?
Ja.
Und diese drei Parameter, also Atemfrequenz, verändertes Bewusstsein und ein flacher Puls, das ist ein Indikator dafür, dass man sich sehr schnell Hilfe holen sollte.
Was muss man beachten, wenn jemand vielleicht stürzt, der dann nicht bewusstlos ist, aber einfach eine offene Wunde hat? Was gibt es da zu beachten, wenn ich da schnell helfen will?
Ja, also bei offenen Wunden geht es natürlich darum, wenn es stark blutet, ne?
Ja.
Das ist, dann ist jemand gefährdet und da kann man mit möglichst sterilen Verbänden, dafür haben wir ja alle den Verbandskasten dabei. Da hat man die Vorstellung, dass man, wenn man von außen Druck aufübt, ne, das würden Sie ja auch machen, wenn eine Wasserleitung platzt,
fest dann
würden Sie draufdrücken. Und das machen wir natürlich ein bisschen steriler als bei der Wasserleitung, also eine sterile Kompresse drauf und dann mit Druck das zumachen. Und das, wenn es sehr stark blutet, das sind natürlich Dinge, wo die Rettungsdienste sehr, sehr gerne kommen und helfen.
Ja,
also dafür sind auch die Notaufnahmen da, so auch rund um die Uhr. Dafür arbeiten wir alle nachts, dass man ihnen dann hilft. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht zu ängstlich durch die Welt
das
gehen.
Das bremst dann auch. Ne?
Das bremst erstens und das überfordert dann natürlich auch, wegen, wenn man wegen jeder Bagatelle in die Notaufnahme geht. Aber Die Notaufnahmen sind sehr, sehr gut ausgebildet in unserer Stadt. Sie sind extrem gut ausgestattet. Und es ist ja auch beeindruckend in Hamburg, wie dicht man an der nächsten Notaufnahme ist.
Das stimmt, das ist natürlich im Flächenland anders.
Ja, ne? Oder auch wenn man mal im Urlaub ist und sich dann plötzlich mal Gedanken darüber macht, wenn man auch da an der Kasse steht und denkt, was würde ich denn jetzt tun?
Dann
denkt
und das nächste Krankenhaus ist anderthalb Stunden
tatsächlich
entfernt.
Tatsächlich, dann weiß man das gar nicht. Und ich freue mich dann immer, wenn ich in Hamburg bin und weiß, wie toll die medizinische Versorgung in dieser Stadt ist.
Ja, das ist auch eine gute Überleitung, denn Sie haben auch ein ganz besonderes Konzept entwickelt, glaube ich, ein Simulationszentrum für das Training von Notfällen, ne, wo Sie Ärzte und auch klinisches Personal schulen, so ein bisschen wie ein Pilot im Grunde, der im Simulator, sagen wir mal, den schwierigen Landeanflug auf San Francisco übt. Kann man sich das so vorstellen?
Also da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren wahnsinnig viel von der Luftfahrt gelernt. Und das ist so, würde ich sagen, seit 5 bis 10 Jahren sehr etabliert, auch in der Medizin. Und da sind die Anästhesisten so ein bisschen Vorreiter.
Ja.
Wir haben uns, weil wir immer im Team arbeiten, also wir sind ja sehr selten auch im Krankenhaus alleine tätig. Auf der Intensivstation machen wir das immer mit Chirurgen oder Internisten zusammen, dass wir einen Patienten behandeln. Und im OP sind wir immer mit unseren Kollegen der Chirurgie am Patienten.
Ja.
Und wir haben von der Luftfahrt schon sehr früh gelernt, dass ein Team bestimmte Voraussetzungen bringen muss, damit es gut funktioniert. Wir müssen klar reden miteinander.
Ja.
Und tatsächlich ist das gar nicht so einfach, wie sich das anhört. Es gibt Dinge, dass man einfach sagt, so jemand muss jetzt mal Blut holen.
Ja, jemand ist immer schlecht. Das kennt man aus jeder Situation. Ja, das ist besser konkrete Ansprache.
Genau,
ne? Kannst
konkrete
du.
Ansprachen. Mhm. Wir versuchen uns sehr zu bemühen, dass wir immer mit Feedback, also mit einer Rückkopplung arbeiten. Also wenn ich sage, ich hätte gerne 120 Milligramm Propofol gespritzt, dann sagt die Schwester, ich gebe 120 Milligramm Propofol.
Ah,
weil
ja.
auf dem Weg von meinen Worten zu ihr kann ja ganz viel passiert sein. Nicht? Sie kann das nicht verstanden haben.
Missverstanden haben die Menge oder?
Vielleicht haben wir irgendwie, sie hat gerade an was anderes gedacht. Deswegen versuchen wir das in der täglichen Praxis sehr zu trainieren, dass wir diese Lücken, die es gibt, schließen können. Aber noch schöner ist es natürlich im Simulator, wo wir tatsächlich auch mal einspielen können. Das wird dann gefilmt und anschließend sitzt man zusammen und versucht es tatsächlich sehr kollegial zu besprechen, was habe ich eigentlich in welcher Situation gedacht und wieso ist das, was ich gedacht habe, beim anderen eigentlich gar nicht angekommen.
Okay, also was wäre dann so ein Beispiel für so eine, sagen wir mal, für einen Notfall, den Sie simulieren, für eine Katastrophe?
Also wir können zum Beispiel in einer Operation eine allergische Reaktion, die kann ja passieren, nicht? Es werden Medikamente eingesetzt oder das Desinfektionsmittel. Und plötzlich gibt es eine allergische Reaktion oder es blutet stark oder wir sind in der Geburtshilfe und es gibt eine geburtshilfliche Komplikation, eine starke Blutung. Das ist ganz toll, wenn das Team das vorher trainiert hat, im Simulator geübt hat und dann kann es ja auch mal schief gehen. Aber im OP darf es nicht schief gehen und es, wir merken das sehr, sehr deutlich, ob die Kollegen das schon mal trainiert haben, wie wir miteinander reden. Es ist auch ganz interessant, wenn ich als Chefarzt in so eine kritische Situation komme und wenn wir anschließend mal fragen, was war eigentlich meine Rolle, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich komme ja beratend, aber die anderen haben das Gefühl, nee, der Schmidt hat das ja übernommen.
Das
muss aber geklärt sein.
Stimmt,
ne? Also es muss ja klar sein, gucken jetzt alle auf mich oder stehe ich nur,
dass der Chef
dass
das
ich was
macht,
sage
oder
und,
das,
und ich stehe nur und gucke, ob die anderen das richtig machen und plötzlich stellen wir fest, das muss geklärt sein. So
verstehe,
und sowas findet man im Simulator ganz toll, wenn man so, was war eigentlich deine Rolle? Und wir haben die anderen deine Rolle gesehen. Und wir arbeiten sehr intensiv an diesen Themen und versuchen tatsächlich, das nennt sich dann so schön Crew Resource Management aus der Luftfahrt. Also wie arbeitet eine Crew, also ein Team zusammen? Welche Strukturen gibt es? Was können wir tun? Wie verteilen wir Arbeit? Wie fordern wir Feedback? Das ist beeindruckend.
Und wie oft machen Sie das als Team?
Also das, wir versuchen tatsächlich einmal im Jahr so ein Simulator-Training den Kollegen anzubieten, nicht immer jeden, weil das tatsächlich sehr aufwendig ist.
Ja.
So, aber diese Elemente kann man dann natürlich sehr gut auch in der Klinik immer wieder abfragen und hinterfragen, so wie haben wir hier reagiert und so. Also das ist tatsächlich eine spannende Sache. Wir würden es natürlich häufiger machen.
Klar.
Aber wenn man jetzt nur die Reanimation sieht, die muss tatsächlich bei uns jeder verpflichtend einmal im Jahr trainiert haben.
Und aus dem Alltag mal, wie oft ist es Ihnen passiert, dass es hieß, ist ein Arzt an Bord in der Gegend, kann jemand helfen?
Also tatsächlich ist mir das mehrfach passiert und auch mit wirklich skurrilen Situationen.
Ja.
Als ich gerade meine Notarztprüfung abgelegt habe, bin ich zur Hochzeit meines Bruders nach Mexiko geflogen.
Ah, ja.
Und in diesem Flieger wurde tatsächlich ein Arzt ausgerufen. So, und ich war gerade so ein bisschen eingedöst und so, und dann dachte ich, ja, muss denn da jetzt hin und so. Und dann wurde nochmal gefragt und dann bin ich tatsächlich aufgestanden. Und dann hatte ein Mitpassagier, der nur Russisch sprach, der hatte die klaren Symptome eines Herzinfarktes. Ja. Und wir waren nun auf dem Weg nach Mexiko und dann war das wirklich beeindruckend. Wir haben ihn als erstes hingelegt und dann haben die aus der Fluggesellschaft kamen mit einem ganzen Notfallkoffer und die hatten Defibrillator dabei. Also ein beeindruckendes Equipment.
Ja.
So, und am Anfang ist man natürlich so ein bisschen irritiert und irgendwann fängt es dann aber auch Spaß zu machen, wenn man die Sachen hat. Ich habe eine Infusion gelegt, das sah aus wie eine kleine Intensivstation. Ja. Und dann kam der Chefsteward und fragte, so müssen wir denn jetzt landen oder können wir weiterfliegen? Und tatsächlich
war das eine
Frage, die ich noch nie in meinem Leben beantworten musste.
Ja.
Und dann fand ich das ganz interessant, weil dann hat der Steward gesagt, ja, der Kapitän möchte Sie gerne sprechen. Das war eine Boeing 747 und da war ich das erste Mal in meinem Leben auch in dem oberen Teil in der ersten Klasse, bin da durchgegangen. Und dann war ein sehr, sehr erfahrener Kapitän und er sagte, ich soll jetzt doch mal Kontakt mit dem Bordarzt, also mit dem Bodenarzt der Fluggesellschaft aufnehmen.
Ja.
Der war, glaube ich, ähnlich jung wie ich, wusste auch nicht so richtig. Und dann hat der erfahrene Kapitän sich umgedreht und sagte, was würden Sie jetzt am Boden machen? So, und dann habe ich gesagt, der muss ins Krankenhaus. Und dann sagte, dann landen wir jetzt.
Mhm.
So, und dann sind wir in Goose Bay, was ich nicht wusste, dass es das gibt. Das ist in Kanada, ein Militärflughafen.
Okay.
Sind wir gelandet. Die Passagiere hatten alle Sommerklamotten, weil wir im Sommer und wir sind in Goose Bay im tiefsten Winter gelandet, rechts und links ganz hohe Schneeverwehungen. Und dann wurde der Patient mit unserer Hilfe, also alle haben mitgeholfen, rausgetragen aus der Trage. Und dann stand dieser Rettungswagen noch so 15 Minuten auf dem Flughafen. Und das war eine Situation, wo mir es nicht gut ging, weil ich dachte, wenn die den jetzt gleich wieder hochschicken und sagen, der hatte nichts.
Ja, gut, das.
Und wir sind notgelandet.
Macht so man sich auch Freunde im Flieger.
Und dann
dachte
ich, dann setzen die mich raus. Und ich bleibe in Goose Bay und bin nicht bei der Hochzeit.
Und verpasse die Hochzeit, genau.
Und tatsächlich sind die dann weggefahren und dann sind wir wieder abgehoben. Und dann hat der Kapitän eine Durchsage nach einer Weile gemacht, dass das Krankenhaus sich gemeldet hat.
Ja,
und er hatte tatsächlich einen Herzinfarkt.
Ja.
Und es ist alles gut gegangen und dann gab es einen großen Applaus in dem Flieger. Und so tatsächlich.
Schön, natürlich.
Aber es gab noch einige andere Erlebnisse, wo ich tatsächlich als Arzt dann aktiv werden durfte. Und tatsächlich sind die Flugzeuge gut ausgestattet.
Ja, also da hat man auch mit der Luftfahrt wieder eine Connection sozusagen. Ja, und zur Hochzeit sind Sie wahrscheinlich doch pünktlich gekommen.
Ja, und das war tatsächlich Gesprächsthema da.
Also ja, ich wollte sagen, Sie sind ja mit allen ins Gespräch gekommen. Sie hatten ja eine Riesengeschichte.
Ja, es klang so ein bisschen nachher so, als hätte ich da reanimiert über Stunden und so. Aber das Ganze war es nicht.
Es wurde immer mehr.
Es wurde immer mehr, genau. Ich habe es auch nicht dementiert.
Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz auf Ihren wissenschaftlichen Schwerpunkt kommen. Sie haben ja auch international publiziert zur Patientensicherheit, glaube ich, ist Ihr Schwerpunktthema. Und da ging es um die Vermeidung zu flacher Narkosen. Was bedeutet das? Also, dass der Patient nicht weg genug ist, sozusagen?
Ja, tatsächlich haben wir uns, oder so eine ganz große Sorge, und wenn man sich so historisch anguckt, seit wie viele Jahren es eigentlich die Vollnarkose so gibt und was die Sorgen waren. Früher gab es tatsächlich Sorgen, dass es zu Explosionen im OP-Saal kommt durch die Gase, die wir benutzt haben. Und damals war es ja wirklich ein Quantensprung, dass man keine Schmerzen mehr haben musste. So, und als sich das alles ein bisschen stabilisierte und die Ansprüche berechtigterweise höher waren, da wollte man natürlich auch gar nichts mehr mitbekommen. Und es gibt beeindruckende und auch bedrückende Schilderungen von Menschen, die während der Operation alles miterlebt haben, aber sich nicht bewegen konnten.
Ja.
So. Und das kann zu so einem posttraumatischen Stresssyndrom führen, also eine richtig auch lebensbedrohliche Belastungssituation. Mhm. Dass Menschen Albträume bekommen, nachts immer wieder aufwachen, Schlafstörungen entwickeln. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Und wir haben vor vielen Jahren sehr intensiv uns als Anästhesisten damit beschäftigt, weil wir den Menschen natürlich was Gutes tun wollen und sie nicht anschließen, dann ist zwar die Operation gelungen, aber sie können nicht mehr schlafen und nicht mehr richtig am Leben teilnehmen, sodass wir sehr viel Gedanken uns gemacht haben, wie wir das sicherstellen können, dass die Menschen nichts mitbekommen. Und eine spannende Idee ist dabei, die Hirnströme, also die hirnelektrische Aktivität während der Narkose zu messen. Und wir wissen schon sehr, sehr lange, dass die sich ähnlich wie im Schlaf absenkt. Also dass man tatsächlich die Wirkung unserer Hypnotika sehr gut sehen kann. Und das fand ich immer extrem faszinierend, weil das tatsächlich ja was mit Patientensicherheit zu tun hat. Und das ist, finde ich, mittlerweile so, dass man sagen kann, unser Wissensstand, dass wir mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass die Menschen nichts mehr mitbekommen, ja, dass wir das überwachen können, mhm, und dass wir tatsächlich nach meiner Einschätzung so sichere Narkosen zurzeit machen wie noch nie,
ja,
zuvor.
Das ist ja also auch eine beruhigende Botschaft nochmal.
Ja, witzigerweise dreht sich das gerade so ein klein bisschen, weil wir uns jetzt sehr intensiv mit dem älteren Patienten beschäftigen. Weil wir, wenn Sie einen Säugling narkotisieren, ist das was sehr, sehr Besonderes. Und wenn Sie einen Erwachsenen narkotisieren, ist das auch was Besonderes. Aber wenn Sie dann einen älteren Menschen betäuben, ja, dann ist der Unterschied rein optisch zwischen einem 60- oder 50-Jährigen oder einem 80-Jährigen, ne, das ist ja beim Säugling schon was anderes, dass, klar, Sie wissen, oh, hier muss ich jetzt alles nochmal anders mir angucken, vorbereiten, ja, so. Und ich finde, dass wir in den letzten Jahren die älteren Menschen so ein bisschen vernachlässigt haben und die eigentlich auch wie normale Patienten, erwachsene Patienten behandelt haben. Ja. Und wenn Sie so ein EEG messen, und was machen wir ja, um eine zu flache Narkose eigentlich
eben
zu verhindern,
zu vermeiden, ja,
dann stellen Sie aber auch fest, dass gerade bei den älteren Patienten die Narkose in vielen, vielen Fällen eigentlich viel zu tief ist.
Ach so.
So, ja. Und jetzt dreht sich das gerade so ein bisschen, ja, in den letzten Jahren, dass wir diese EEG-Messung nicht mehr nur nutzen, um die zu flache Narkose zu verhindern, sondern, ja, auch um die zu tiefe Narkose,
ah, interessant,
zu verhindern.
Ja. Ja.
Weil wir ja immer mehr auch ältere Patienten, mhm, betreuen und auch behandeln wollen. Und ich glaube, wir müssen extrem darauf aufpassen, dass wir für die eine sehr individuelle, mhm, Narkose machen. Und wir kennen alle die über 80-Jährigen, die komplett im Leben stehen, die teilweise noch Sport machen. Und man kennt auch über 80-Jährige, die im Pflegeheim sind, natürlich, und die das nicht mehr,
also,
machen
eben
können.
Sehr individuell, ne?
Es ist sehr individuell, mhm, und wir müssen uns darauf einstellen. Und auch da ist dieses EEG ein ganz tolles Instrument, um die Wirkung unserer Medikamente abzuschätzen. Ich glaube, die Erfahrung eines Anästhesisten ist wahnsinnig wichtig. Mhm. So, also das wird, glaube ich, auch nie so sein, dass das eine Maschine übernehmen kann, was wir,
ja,
an Erfahrung mitbringen.
Ja, was ja gut
mitbringen
ist, ne? Weil es,
ja, das finde ich auch so. weil ich meinen Beruf sehr gerne mag.
Ich und das auch noch ein bisschen machen wollen.
Ja, genau. Und es auch so tolle junge Anästhesisten gibt. Mhm. Also ich glaube, den Anästhesisten wird es immer benötigen, weil, ja, man Erfahrung braucht. Aber die Messwerte zeigen uns eben, dass Menschen doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und da ist tatsächlich das EEG ein ganz toller Hinweis darauf, dass wir unsere Medikamente sehr individuell, ja, steuern müssen. Und manchmal mache ich auch Narkosen und denke, das geht eigentlich gar nicht mit so wenig. Mhm. Und da ist so ein EEG, finde ich, was ganz Tolles, dass,
naja,
ich
klar,
mich,
das ist ja
mir
nicht
sicher bin. So. Mhm. Und ich glaube, wir tun den älteren Menschen viel, also einen großen Gefallen, wenn wir tatsächlich die Medikamente richtig steuern. Und es gehört noch viel mehr dazu für die älteren Menschen. Wir müssen noch mehr darauf achten, dass sie nicht auskühlen in der Narkose. Mhm. Wir versuchen sie sehr aufwendig zu wärmen bei uns im Krankenhaus, damit sie tatsächlich nicht frieren, wenn sie, mhm, aufhören. So Wundheilungsstörungen sollen nicht auftreten. Wir versuchen besonders kurzwirksame Medikamente einzusetzen. Und das ist, glaube ich, ein Feld, was die nächsten Jahre noch, ja, wichtiger wird, dass wir uns um die älteren Menschen kümmern. Es gibt nicht wenige, die tatsächlich mit einem Delir, so ein
früher, ja, richtig, das haben wir, glaube ich, in einer Folge auch schon mal besprochen. Ja, dieses Delir ist ja auch zumindest auch eine Angst, kann das, ja,
und
auftreten.
Und eine, ne, berechtigte Angst. Mhm. Und früher hat man ja das als Durchgangssyndrom,
richtig,
was ich,
genau,
eigentlich, mhm, als Wort ganz toll finde, weil tatsächlich die allermeisten gehen da durch und, ja, dann ist auch wieder gut. Mhm. Aber wir geben uns sehr viel Mühe, das zu vermeiden und zu überlegen, was können wir da tun, und die gute Dosierung unserer Medikamente, aber auch eine sehr partnerschaftliche Arbeit mit unseren Operateuren, dass, mhm, sie tatsächlich Verfahren anwenden, die nur kurz dauern, dass wir, genau, blutsparend arbeiten, dass wir uns sehr intensiv um eine Schmerztherapie kümmern. Wir versuchen sehr viel auch regionalanästhesiologische Ansätze zu wählen, also,
ja,
nicht nur eine Allgemeinanästhesie, sondern häufig kombiniert mit einem Block oder einem Katheterverfahren, wo wir versuchen, die Schmerzen da zu hemmen,
also
wo sie entstehen,
zu
lokal
betäuben.
Mhm. Und das zu kombinieren, und das ist, glaube ich, bei den älteren Patienten extrem wichtig. Und wir haben wirklich beeindruckende Erfolge auch, dass die Menschen dann doch eben nicht einen Durchgang haben, sondern sehr schnell wieder mit den Angehörigen telefonieren und sich unterhalten können. Und das macht uns viel Spaß.
Ja, dass Sie mit Herz und Leidenschaft Anästhesist sind, das hört man ja, das merkt man auch.
Das ist schön.
Ja, würde ich sagen. Warum haben Sie sich für den Fachbereich entschieden?
Tatsächlich, in der Schule war mir nicht so ganz klar, ob ich Lehrer werden will,
aha, ja,
oder ob ich Arzt werden will.
Ja.
Wobei ich nicht so richtig wusste, was ein Arzt eigentlich macht. Ich hatte Kontakt zum Orthopäden, das fand ich beeindruckend. Der,
ja,
hat mich geröntgt, eine Salbe verschrieben. Da dachte ich, das kriegt man hin. So, und dann habe ich aber gesagt, ich mache meinen Zivildienst als Rettungssanitäter, mhm, im Rettungsdienst, weil so wie so viele nicht wissen, kann ich denn eigentlich Blut sehen? Das ist ja so,
ja,
eine Frage.
Richtig,
oh Gott, das,
ja,
kann ich nicht. Und ehrlich gesagt, ich konnte das auch nicht, war da fest von überzeugt, aber dann dachte ich, ich mache jetzt mal meinen Zivildienst als Rettungssanitäter. Ja. Und ich war in Eutin in der Rettungswache und da gab es Notärzte, die von den Internisten gestellt waren und die auf dem Hubschrauber kamen aus der Anästhesie. Mhm. Und die einen sind in Birkenstock-Sandalen zum Einsatz gekommen und die anderen richtig im Overall. Und da war für mich der Entschluss gefasst, dass ich Anästhesist werde, weil ich
doch lieber der Overall.
Genau, ja. Und die richtigen Schuhe und nicht Birkenstock-Schuhe.
Und der Heli.
Und der, genau, Hubschrauber. Und da war, also ich wollte unbedingt Notarzt werden. Ja. Das war, habe ich damals für mich beschlossen. Mhm. Und ich wollte von Anfang an Anästhesist werden. Ja. Und das hat, zwischendurch hatte ich mal so ein bisschen mit Kardiologie überlegt und Pädiatrie, also eigentlich immer, wo ich formuliert habe, das wollte ich, dann fand ich auch spannend.
Ja.
Aber Anästhesie war es von Anfang an und ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe und würde das auch wieder machen und auch vielen empfehlen, das zu tun. Das ist ein ganz, ganz toller Beruf.
Ich glaube, die Patienten sind auch sehr froh, wenn sie zu Ihnen kommen und sagen, wenn sie nicht Arzt geworden wären, dann wäre Fußballtrainer vielleicht noch eine Option gewesen. Das machen sie zumindest nebenbei, mit der Jugendmannschaft.
Ja, ich bin mehr der Betreuer des Ganzen. Also Trainer kann ich nicht, weil ich selbst gar nicht richtig Fußball. Ich wasche die Trikots.
Ach was, und, von Ihrem Sohn.
Von meinem Sohn, von der Mannschaft, von Altona 93, also ganz in der Nähe vom Krankenhaus.
Ja.
Und ich bin dafür da, dass alles da ist.
Und Mannschaftsarzt machen sie auch nebenbei.
Ja, und das ist ja so ein bisschen umstritten, was man bei Kindern machen sollte.
Ja.
Nicht? Aber weil man auch gerade als Vater so ein bisschen das Gefühl hat, die Kinder sollen ja spielen, aber manchmal ist es viel sinnvoller, die machen eine Pause.
Ja.
Aber tatsächlich, zum Trainer hat es bei mir nicht gereicht, aber als Betreuer stehe ich da und trage die Tasche.
Und welche Mannschaft ist das bei Altona 93?
Das ist die zweite D-Jugend, also in der Jahrgang 2009, eine beeindruckend tolle Mannschaft.
Wir werden noch viel davon lesen.
Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren, dass Sie so toll aufgeklärt haben über die Wiederbelebung und über viele andere spannende Themen. Vielen, vielen Dank, Professor Schmidt war das. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste Folge der digitalen Sprechstunde. Vielen Dank.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.